Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Geht es um die Frage, woran der Sozialstaat krankt, gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen sagen, wir hätten heute eine andere Einstellung zu Leistungen des Staates als früher. Alle würden nehmen, was sie kriegen könnten, und auf diese Anspruchshaltung seien die Sozialwerke nicht ausgerichtet.
Die Frage ist ja nicht nur, wie weit wollen wir Menschen in unserer Gesellschaft unterstützen, sondern wie weit wollen wir ihnen auch zumuten, erstmal für sich selber zu sorgen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir diskutieren müssen, wollen wir diese Schrauben so stellen, dass die Leute sagen, eigentlich versuche ich, so gut wie möglich, mich selber durchzubringen, und wenn es dann nicht reicht, ist jemand für mich da.
Das sagt Katja Gentinetta. Sie ist Vizedirektorin von Avenir Swiss, der Denkfabrik von Schweizer Großunternehmen. Katja Gentinetta hat vor kurzem ein Buch über die Probleme der Invalidenversicherung geschrieben. Walter Schmid, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, der SKOS, sieht die Probleme eher in der Arbeitswelt. Diese mache die Menschen krank und sei verantwortlich dafür, dass immer mehr bei der Arbeit nicht mehr mitkommen.
Das will mir nicht in den Kopf, weshalb es nicht möglich ist, eine Arbeitswelt zu entwickeln, die auch leistungsschwächeren Menschen einen Raum gibt. Und oftmals sind Pauschalvorschläge, wie zu sagen, das System ist zu großzügig oder so, geht immer nur von einem individuellen Ansatz aus. Und damit kann man keine Sozialpolitik machen. Damit hat man auch vor 50 Jahren keine Sozialpolitik gemacht. Dort war eine gewisse Vision vorhanden. Daran fehlt es heute ganz entscheidend.
Auf der anderen Seite stößt man sich bei den Unternehmen an zu viel Staat, konkret an den Mindestlöhnen. Ohne diese gäbe es nämlich für alle genügend Jobs, auch für die weniger leistungsfähigen Arbeitnehmer, sagt Kurt Weigelt, Direktor der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell und selbst Unternehmer.
Ich behaupte, dass wir in der Schweiz genügend Arbeitsplätze hätten, auch für niedrig qualifizierte und junge Erwachsene, die heute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.
Wollen wir für uns stets das Maximum, sind aber kaum bereit, es mitzutragen, dass andere, Schwächere auch ihren Teil erhalten? Sind wir ein Volk von Egoisten oder leisten wir uns zu viel an sozialer Sicherheit? Giuliano Bonoli, Professor für Sozialpolitik in Lausanne, richtet den Blick auf die Vergangenheit, um die heutigen Probleme des Sozialstaats zu erklären.
Par exemple, dans un contexte de croissance économique forte, 4-5% de croissance économique par an, comme c'était le cas entre 45 et 75, quand on a construit.
Seit die Sozialwerke geschaffen wurden, hat sich in der Schweiz viel verändert. Zwischen 1945 und 1975 beispielsweise wuchs die Wirtschaft jedes Jahr um 4-5%. Der Kuchen, den es zu verteilen galt, wurde jedes Jahr größer. Also baute man die AHV aus, schuf die Arbeitslosenkasse und die berufliche Vorsorge. Alle hatten am Ende des Jahres mehr Geld in der Kasse und so war es leicht, solidarisch zu sein. Heute ist das ganz anders. Es gibt immer mehr Leute, die den Sozialstaat in Anspruch nehmen. Vor allem, weil die Menschen älter werden und nach der Pensionierung länger leben. Aber auch, weil sich der Arbeitsmarkt fundamental gewandelt hat. Dadurch wird die Solidarität heute stärker strapaziert, als es vor 30 oder 40 Jahren der Fall war.
Donc, ich dirais que oui, l'effort de solidarité qui est demandé peut-être plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans.
Und was sagt Giuliano Bonoli zu der Hypothese, dass sich auch die Mentalität gewandelt habe, dass wir heute weniger Skrupel hätten, Leistungen des Staates in Anspruch zu nehmen?
C'est très difficile de répondre à cette question du point de vue scientifique, je pense. C'est clair.
Wissenschaftlich ist das nur schwer zu belegen. Wir haben häufig den Eindruck, dass dem so sei, dass die Leute beispielsweise heute viel weniger Hemmungen hätten, zur Sozialhilfe zu gehen, gerade auch die Jungen, dass sich unsere Großeltern viel mehr geschämt hätten, wenn sie zur Fürsorge mussten. Aber wissenschaftlich ist das kaum nachzuweisen. Was man sieht, ist, dass es auf dem Land diese Stigmatisierung eher noch gibt. Die Leute kontrollieren einander stärker. Man geht davon aus, dass nicht zuletzt deshalb in ländlichen Regionen viel weniger Menschen Leistungen des Staates in Anspruch nehmen.
Mais c'est difficile à mettre en évidence, à mesurer avec des recherches scientifiques.
Der Sozialwissenschaftler weist noch auf einen anderen Punkt hin. Nicht, dass junge Leute sich immer öfter in die soziale Hängematte legten, bringen die Sozialwerke in finanzielle Probleme, sondern vor allem der Umstand, dass wir alle länger leben. Katja Gentinetta von Avenir Swiss stellt dagegen durchaus einen Mentalitätswandel fest. Einen, der für sich genommen positiv ist. Die Menschen seien heute selbstbewusster als früher und so würden sie auch selbstbewusster Forderungen stellen als noch vor 40 oder 50 Jahren.
Als die Systeme eingerichtet wurden, war es eigentlich so, dass man sich geschämt hat, wenn man sie brauchte. Man hat das möglichst im Verborgenen gehalten, man hat es auch vermieden bis zum letzten Moment, bis es wirklich nicht mehr anders ging, bis man auf diese Nothilfe angewiesen war und dann hat man darum ersucht und hat das möglichst nicht an die große Glocke gehängt. Und im Zuge des Ausbaus des Sozialstaats, auch der ganzen Diskussion, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft haben, die weniger haben und die eigentlich mehr haben sollten, die stärker partizipieren sollten, stieg natürlich nicht nur quasi die Ersatzrate durch die rein finanziellen Leistungen, sondern es stieg auch irgendwie das Selbstbewusstsein dieser Leute. Und die haben gesagt, wir haben ein Anrecht, das Gefühl, ein Anrecht darauf zu haben, dass einen die Gesellschaft mitfinanziert, das ist sehr ausgeprägt. Und das war quasi am Anfang, hatte man eher Angst vor Stigmatisierung und heute bringt man eigentlich eher dieses Anrecht ein.
Vielleicht ticken wir heute wirklich anders. Die Gesellschaft ist freier und offener geworden. Wenn wir etwas tun, kümmern wir uns heute weniger als früher darum, was andere Leute über unser Verhalten sagen könnten. Umgekehrt heißt das aber auch, wir nehmen, was wir kriegen können und machen für uns das Beste daraus. Wir optimieren, wie die Ökonomen sagen. Und zwar würden dies alle tun. Die oben, also die Vermögenden, wenn es zum Beispiel darum gehe, bei den Steuern noch etwas herauszuschlagen. Und auch die ganz unten würden rechnen, wie sie am besten fahren, also beispielsweise jemand, der von der Sozialhilfe lebt.
Wenn man das anerkennt, dass alle Menschen optimieren, egal ob Steuerzahler oder Sozialhilfebezüger, dann ist schon sehr viel getan in der Diskussion. Dann gesteht man eigentlich allen Menschen, egal auf welcher Stufe sie stehen, zu, dass sie optimieren. Und dann hat aber die Gesellschaft auch das Anrecht bzw. die Verpflichtung, die Systeme so zu schaffen, dass Optimierung nicht möglich ist auf Kosten der anderen. Die Diskussion verläuft aber oft so, den einen wirft man die Optimierung vor, den anderen quasi sagt man, ja, die haben ja nur recht, ihnen geht's ja eigentlich schlecht. Das moralische Urteil fällt unterschiedlich aus.
Die stellvertretende Leiterin von Avenir Suisse, dem Think Tank der Wirtschaft, plädiert deshalb für Nüchternheit. Wenn man davon ausgehe, dass Menschen rechnen können und schauen, dass sie nicht zu kurz kommen, dann könne man die entsprechenden Stellen so einrichten, dass das System nicht endlos ausgereizt werden könne, beispielsweise bei der IV oder bei der Sozialhilfe.
Der Punkt ist ja, dass wir, glaube ich, nicht davon ausgehen können, dass wir alle bessere Menschen werden, noch besser werden und dann wird die Gesellschaft solidarischer und es geht allen besser. Das ist frommes Wunschdenken. Wir haben ausgeklügelte Sozialversicherungssysteme, die mit lauter Details alle möglichen Dinge regeln. Und je genauer man sich darin auskennt und je mehr man auch, glaube ich, darauf angewiesen ist, umso genauer kennt man sich darin aus, das ist absolut verständlich und nachvollziehbar, desto genauer wird man auf diese Details auch achten und sich überlegen, was muss ich denn machen, damit ich diese Leistung auch noch erhalte? Und das ist etwas, bei dem man systemisch ansetzen muss.
Walter Schmid, der Vorsteher der Schweizer Sozialämter, kann dieser Argumentation nur wenig abgewinnen. Es sei schlicht absurd anzunehmen, dass Menschen stets abwägen und rechnen und dann optimieren würden, insbesondere jene nicht, bei denen das Geld an allen Ecken und Enden fehle. Vielmehr hätten wir heute die Tendenz, für alles den Einzelnen verantwortlich zu machen.
Vor 30 Jahren war das System schuld an allem. Wenn irgendjemand etwas geklaut hat, war das System schuld. Wenn jemand nicht arbeiten konnte, war das System schuld. Es war immer das System. Heute sind wir an einem anderen Punkt. Heute sind wir da, wo es immer die Schuld des Individuums ist. Er ist faul, er will nicht, sie kann nicht, sie ist dumm. Es ist immer individuell. Und wir sind heute einfach auf der anderen Seite des Pendels. So falsch es war, alles dem System zuzuschreiben, so ebenso falsch ist es, alle Sozialprobleme, die wir heute haben, beim Individuum festzumachen. Schauen Sie sich doch mal die Gesellschaft an und was sich verändert hat. Dann kommen Sie doch zum Schluss, dass wir ein paar wirklich auch strukturelle Veränderungen haben, die nichts mit dem Individuum zu tun haben. Wenn Sie die gegenwärtige Krise zum Beispiel anschauen und der Verlust der Arbeitsplätze, dann müssen Sie sagen, das hat jetzt nicht viel mit dem Individuum zu tun. Wenn Sie eine Arbeitswelt haben, die immer mehr Anforderungen an die Leute stellt, dann können Sie nicht jedem Unqualifizierten ins Gesicht werfen und sagen, er sei individuell schuld, dass es jetzt halt Informatiker braucht und keine Putzleute mehr. Dieses Ausblenden der strukturellen Verhältnisse, der gesellschaftlichen Veränderungen, ist einfach hanebüchen, muss ich sagen.
Dem SKOS-Präsidenten fehlt denn auch die Vision in der Sozialpolitik. Eine Sozialpolitik, die von vornherein davon ausgehe, dass Menschen stets nur profitieren wollten, müsse zwangsläufig scheitern.
Und oftmals sind diese Pauschalvorschläge, wie zu sagen, das System ist zu großzügig oder so, geht immer nur von einem individuellen Ansatz aus. Und damit kann man keine Sozialpolitik machen. Damit hat man auch vor 50 Jahren keine Sozialpolitik gemacht. Dort war eine gewisse Vision vorhanden, was denn die Gesellschaft braucht, dass sie ihre wichtigen Funktionen erfüllen kann. Und daran fehlt es heute ganz entscheidend.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext zur Frage, ob der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, gescheitert ist. Und wenn ja, welche Veränderungen es denn bräuchte. Viele reden heute von der Krise des Sozialstaats. Gemeint sind damit zum einen die Kosten. Der Ertrag fast jeder vierten Arbeitsstunde, die heute in der Schweiz geleistet wird, finanziert die soziale Sicherheit. Der größte Teil davon geht an die AHV, aber immer mehr fließt auch in die Invalidenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe, die Prämienverbilligung bei den Krankenkassen und die Ergänzungsleistungen. Für den Unternehmer Kurt Weigelt beispielsweise ist genau das Hauptproblem, die Verschuldung.
Wir dürfen nicht heute Leistungen bezahlen, die mit der Kreditkarte unserer Kinder finanziert wird. Das ist für mich das Unsolidarische, dass wir heute Leistungen ausbezahlen, die die zukünftigen Generationen belasten.
Wenn von der Krise des Sozialstaats die Rede ist, wird oft auch von Entsolidarisierung gesprochen. Viele Menschen scheinen nicht mehr bereit, weniger leistungsfähige Mitglieder der Gesellschaft mitzutragen. Kurt Weigelt widerspricht. Wir seien nicht weniger solidarisch, die Solidarität habe vielmehr zugenommen. Der Unternehmensvertreter führt Zahlen an.
Wir haben heute in der Schweiz eine Soziallastquote von rund 30% des Bruttoinlandprodukts. 1950 war das noch 10%. Wir haben also heute, wenn man das so will, sind wir dreimal solidarischer als vor 50 Jahren. Der Unterschied ist, und das macht mir einfach Sorgen, wir haben heute eine Zwangssolidarität. Und diese Zwangssolidarität führt automatisch dazu, dass sich der Einzelne aus seiner individuellen, persönlichen Solidarität mit der Gesellschaft zurückzieht. Das ist auch nachvollziehbar. Eine Unternehmung, die Sozialabgaben bezahlt, zum Beispiel für die IV, die geht davon aus, dass sie damit ihre Verpflichtungen erfüllt hat.
Es geht also darum, wie viel Kosten eine Gesellschaft akzeptiert und welche Mühen sie auf sich nimmt, welches Engagement sie leistet, um die zu unterstützen, die am wenigsten haben. In diesem Zusammenhang weist der Sozialwissenschaftler Giuliano Bonoli auf die skandinavischen Länder hin. Der Sozialstaat koste dort mindestens ebenso viel wie in der Schweiz, aber er sei stärker akzeptiert. Diese Akzeptanz aber auch damit zu tun, wie sich eine Gesellschaft zusammensetzt, meint der Soziologe aus Lausanne weiter. So leben in den skandinavischen Ländern viel weniger Ausländerinnen und Ausländer als in der Schweiz, und das könne eine Rolle spielen. Was er damit meint, erklärt Giuliano Bonoli am Beispiel der USA. Dort ist eigentlich jeder und jede eingewandert. Und so lautet eine Erklärung, warum es in den USA eigentlich keinen Sozialstaat gibt, dass die Gesellschaft ethnisch-kulturell schlicht zu heterogen sei.
C'est justement le mix ethnique des États-Unis qui n'a pas permis de mettre en place cette forte solidarité. Et donc, c'est cette différence. C'est une chose, c'est de demander à quelqu'un de la classe moyenne suédoise de payer.
Es ist was anderes, ob in Schweden jemand aus der Mittelklasse jemand anderen unterstützt, oder ob in den USA ein weißer Mittelschichtsmensch der Ostküste einer alleinerziehenden Afroamerikanerin in den Südstaaten die Sozialhilfe bezahlt. Da wird die Solidarität deutlich stärker strapaziert. Und diese Solidarität dürfte auch in Europa ähnlich strapaziert werden, denn auch hierzulande wird die Gesellschaft durchmischter.
Effectivement, constituer un obstacle à des politiques sociales solidaristes, comme on a vu dans le passé.
Giuliano Bonoli plädiert daher für eine investive Sozialpolitik, wie er sie nennt. Das heißt, es geht in erster Linie darum, sich der vielen Erwerbslosen anzunehmen, sie weiterzubilden, ihnen bei der Stellensuche zu helfen, sie zu fördern und zu fordern, so dass jemand, der Geld vom Staat erhält, auch etwas tun müsse dafür. Denn dann akzeptierten dies auch die Steuerzahlenden eher, die all diese Leistungen finanzierten. Dass Menschen, die arbeitslos sind, bei der Invalidenversicherung oder bei der Sozialhilfe, möglichst wieder eine Arbeitsstelle finden sollen, um auf eigenen Beinen zu stehen, ist schon fast ein sozialpolitischer Allgemeinplatz. Nur, wie stellt man das an? Wenig ausgebildete Leute haben es heute schwer auf dem Arbeitsmarkt und Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, haben kaum eine Chance. Immer wieder wird deshalb gefordert, vor allem von Seiten der Wirtschaft, dass die zuständigen Stellen mehr Druck machen sollten auf die Arbeitslosen. Zugespitzt ausgedrückt, jemand, der Hilfe vom Staat bekommt, soll irgendeinen Job machen und am Arbeitsplatz keine Ansprüche stellen. Dazu Katja Gentinetta von Avenir Suisse.
Das ist die große Frage der Zumutbarkeit. Und natürlich ist es schwieriger geworden, vor allem jetzt wieder, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, Leute in den Arbeitsprozess zu integrieren, weil schlichtweg weniger Plätze im Moment zur Verfügung stehen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist zumutbar? Muss es meiner Ausbildung entsprechen? Muss ich in der Distanz zu meinem Wohnort etwas finden? All diese Dinge. Da gibt es Beispiele, um jetzt Dänemark zu nennen, das quasi sagt, okay, wenn ihr rausfallt, sind wir für euch da. Wir vermitteln euch einen Job. Das geht aber sehr schnell, dass da die Zumutbarkeitsregeln drastisch ansteigen. Also wenn dann jemand im ersten Jahr nichts findet, dann werden sofort die Kriterien geändert. Dann kann es sein, dass man etwas annehmen muss, was nicht der eigenen Ausbildung entspricht, dass man etwas annehmen muss, wo man nicht vom Wohnort aus arbeiten kann und so weiter und so fort. Also der Druck, zurück in den Arbeitsmarkt zu gehen, der steigt enorm. Und da sind wohl auch bei uns noch gewisse Korrekturen möglich.
Walter Schmid von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe widerspricht. Es sei ideologisches Wunschdenken zu meinen, man bringe die Leute zurück an die Arbeit, wenn man nur genügend Druck mache und die Leistungen kürze.
Wenn wir in einer Situation sind, wo es an Arbeitsplätzen fehlt, dann können sie einfach nicht Druck machen auf die Leute. Sie finden deswegen trotzdem keine Stelle. Gerade in der Sozialhilfe muss ich feststellen, dass wir einen großen Teil der Klientel haben, die gar nicht reagieren kann auf Druck. Von daher ist es auch eine ideologische Sichtweise zu glauben, ausschließlich über die Leistungskürzungen könnten sie dann diese Lebensverhältnisse der Menschen wesentlich ändern.
Der Präsident des Fachverbands der Sozialhilfestellen führt eine Reihe von Beispielen an.
Wir haben einen großen Anteil von Leuten, die working poor sind, die bereits arbeiten und trotzdem nicht genug verdienen für ihre Familien. Was wollen sie da Druck machen? Die haben ja schon eine Arbeit. Dann haben sie Alleinerziehende. Ja, was wollen Sie denn dort machen? Die sind ja schon bereits mit der Kinderbetreuung beschäftigt. Wenn Sie denen die Leistungen absenken, sind sie einfach ärmer. Sie haben deswegen keine Möglichkeit zu arbeiten. Wenn Sie ihnen hingegen einen Krippenplatz mithelfen zu finanzieren, ja, dann sieht es anders aus. Dann kann jemand wieder arbeiten. Das Kürzen der Leistungen allein bringt es nicht. Dann haben Sie noch die Sozialhilfeempfänger, die einfach schon seit Jahren an psychischen Krankheiten leiden oder an Suchterscheinungen leiden. Diese Menschen kriegen sie nicht in die Arbeit, einfach indem sie kürzen. Die werden einfach etwas prekärer leben, die werden dann vielleicht von der Armut ins Elend stürzen, aber sie werden diese nicht in die Arbeit bringen, zumal auch kein Arbeitgeber die will. Selbst wenn er Arbeit hätte, würde der Arbeitgeber die nicht wollen. Und ich verstehe die noch. Also was nützt dort die Kürzung? Sie bringen sie einfach mehr ins Elend.
Die Frage ist also angezeigt, wie viel fördern und wie viel fordern ist angebracht bei Menschen, die vom Staat unterstützt werden. Und bringt es überhaupt etwas, Bedingungen zu stellen? Gibt es überhaupt Jobs für Menschen, die nicht die volle Leistung bringen? Kurt Weigel, der in St. Gallen jahrelang ein Unternehmen führte, kennt das Problem. Darum will er grundsätzliche Reformen. Zuerst solle man schauen, was die Leute noch arbeiten können, und dann lege man fest, was es an Unterstützung gibt. Das, was jemand dann ohne Gegenleistung bekäme, wäre etwa halb so viel wie heute. Ein großes Handicap sieht der Direktor der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell auch bei den Mindestlöhnen. Denn Menschen, die bei der Arbeit nicht voll leistungsfähig seien, würden insofern diskriminiert, als dass sie gar nicht mehr eingestellt würden.
Ein Beispiel ist die Baubranche. Das war traditionell ein Bereich, in dem Immigranten ihren ersten Schritt in den Arbeitsmarkt gemacht haben. Und heute haben wir aufgrund des Landesmantelvertrages einen Mindestlohn in der Baubranche für unqualifizierte Arbeitskräfte, wenn man den 13. Monat schon einbrechen, von knapp 5'000 Franken. Und dieser Mindestlohn hat eine Höhe heute, dass nur noch Leute eingestellt werden, die auch in der Lage sind, diese Wertschöpfung zu erbringen. Das heißt, niedrig qualifizierte Personen, die ein Handicap haben, haben gar keine Chance mehr, aufgrund dieser gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen in diese Branchen reinzukommen. Und darum ist unsere Forderung, dass man für Menschen, die in Sozialhilfeprogrammen, auch IV, Arbeitslosenversicherung, integriert sind, dass man für diese Personen einen Niedriglohnsektor zulässt. mit dem Ziel, dass sie eben in den ersten Arbeitsmarkt reinkommen.
Jobmöglichkeiten für Leute, die keinen Beruf erlernt haben, sieht Kurt Weigelt auch bei Arbeiten im Haushalt. Aber auch hier seien Mindestlöhne kontraproduktiv.
Aktuell möchte ja der Bundesrat einen Mindestlohn von 24 Franken für Hausangestellte einführen. Das heißt, mit der Arbeitgeberin kommt das auf 30 Franken. Wenn jemand für 30 Franken der Stunde etwas leisten muss, dann werden Forderungen gestellt. Und alle, die diesen Forderungen nicht automatisch erfüllen, fliegen raus. Also müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht mit gut gemeinten gesetzlichen, administrativen Instrumenten letztlich diesen Personen die Chance nehmen zu arbeiten, die eben aufgrund ihrer persönlichen Situation nur beschränkt leistungsfähig sind. Und dort, denke ich, müssen wir das System öffnen, ja.
Was läuft schief mit dem Sozialstaat? Krankt er an zu hohen Ansprüchen von zu vielen, während umgekehrt niemand mehr bereit ist, all das zu finanzieren? Gemach, findet der Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, Walter Schmid. Der Sozialstaat sei besser als sein Ruf.
Es ist mir auch ganz ein wichtiges Anliegen zu sagen, dass der Sozialstaat nicht insgesamt einfach nicht funktioniert. Wir haben wichtige Sozialwerke, die zu einem guten Teil die Funktion erfüllen, die sie erfüllen müssen. Ich denke hier an die Altersvorsorge, ich denke aber auch an die Arbeitslosenversicherung und die IV. Das sind Systeme, die vielen hunderttausend Menschen in diesem Land ein Auskommen ermöglichen und die man jetzt nicht einfach als in den Schrott reden darf. Aber sie sind zu langsam in der Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen. Sie sind wegen der politischen Blockierungen zu wenig entwicklungsfähig, weil die Politik den Eindruck hat, der Sozialstaat ist fertig gebaut. Man kann ihn höchstens noch ein bisschen abbauen, das ist das Einzige. Aber ihn zu modellieren, anzupassen, mit neuen Instrumenten versuchen, auf neue Risiken und Veränderungen zu reagieren, das haben wir verlernt in diesem Land. Und deshalb hat der Sozialstaat meines Erachtens eine Krise.
Der Sozialwissenschaftler Giuliano Bonoli von der Universität Lausanne weist auf das Beispiel der skandinavischen Länder hin, wenn es um die Frage geht, wie weiter mit den Sozialwerken.
Ich pense que encore une fois peut-être les pays qui nous montrent la voie à suivre, c'est les pays scandinaves. En 1991-92, ça allait pas trop bien pour ces pays.
Die skandinavischen Länder machten, wie viele in Europa Anfangs der 90er, eine schwere Krise durch. Und doch bauten die skandinavischen Länder den Sozialstaat nicht ab, sondern sie investierten in Bereiche, von denen sie sich neuen Wohlstand versprachen. Sie finanzierten Krippen, damit mehr Frauen erwerbstätig wurden und der Staat damit mehr Steuereinnahmen bekam. Und sie setzten auf die Bildung und Weiterbildung der Leute.
Auch Katja Gentinetta, die Vizedirektorin von Avenir Suisse, findet nicht, dass der Sozialstaat neu konzipiert werden müsse. Aber an manchen Stellen müssten sozusagen die Schrauben neu justiert werden.
Der Sozialstaat ist kein Auslaufmodell. Er hat viele Komponenten, die wohl überlegt sind, die über lange Zeit entstanden sind, die wesentlich zu einer Solidarität, zur Armutsbekämpfung in unserer Gesellschaft beitragen. Das ist alles da und das konnte alles in den letzten plus minus 100 Jahren sehr gut aufgestellt werden. Aber es wurde auch massiv ausgebaut. Das heißt, wenn es am Sozialstaat irgendwo krankt, würde ich sagen, dann an bestimmten Stellen, wo er zu überborden droht. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen, weil die größte Errungenschaft des Sozialstaats ist ja die, dass sie Armut praktisch verhindert in unserem Land. Dass es eigentlich niemanden mehr gibt, der unter einer Grenze leben muss, die wir nicht mehr für würdig halten. Und das darf man auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Das heißt, es geht wirklich um ganz bestimmte Grenzwerte, die da einzuhalten sind.
Dem Direktor der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell ist das zu wenig. Kurt Weigelt fordert grundsätzliche Reformen. Die Gesellschaft müsse das ganze System der sozialen Sicherheit neu diskutieren.
Die Probleme, dass wir Reformen nicht hinkriegen, dürften damit zusammenhängen, dass das politische System als Ganzes einen riesigen Bogen um diese Fragen herum macht. Ich bin aber überzeugt, wir haben die Pflicht, die Grundsatzfragen zu diskutieren. Und heute sind wir wirklich in einer Phase der Pflästerle-Politik. Es wird mit irgendwelchen komplexen Reformen wird versucht, irgendein Detailproblem etwas besser zu lösen, um irgendwo irgend noch einen Franken zu sparen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was wollen wir für den Sozialstaat ausgeben? Wie wichtig ist uns welche Form der Solidarität, der staatlichen Solidarität? Und diese Diskussion, die muss politisch als Grundsatzdiskussion geführt werden. Und ich nehme hier nicht Meinungen vorweg, sondern ich versuche, meinen Beitrag zu leisten. Aber letztlich braucht es zu diesen Grundsatzfragen eine politische Auseinandersetzung. Und das ist für mich die entscheidende Aufgabe.
Wie soll es weitergehen mit dem Sozialstaat? Wie soll die Gesellschaft darauf reagieren, dass die Menschen in ihrem Selbstverständnis nicht mehr dieselben sind wie damals, als die Sozialwerke geschaffen wurden? Diese Fragen werden auch in den kommenden Jahren noch heftig zu diskutieren geben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.